erinnern, dass das letzte Mal so ungefähr die doppelte Zahl da war, im letzten Jahr. War denn im letzten Jahr jemand schon dabei, der meinen Vortrag damals angehört hat? Einer. Mhm. Gut.
Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, dass wir Sie warten lassen. Manchmal ist man vergesslich, vergisst zum Beispiel Ihre Anmeldelisten und noch manches mehr. Ja, vergessen wird mittlerweile, das ist vielleicht eine Erklärung dafür, dass wir bei der Vortragsreihe, glaube ich, mit 200 Leuten gestartet sind in dem Semester und jetzt doch deutlich weniger Gäste haben. Die weiterzuleiten, die Ankündigung, ist ein bisschen traurig. Ich habe da morgen oder übermorgen mal ein Gespräch mit Vertretern des ASTAS, die entschieden haben, diese Ankündigung ihnen nicht mehr zu schicken. Und ich fürchte, das ist ein Effekt, dass mittlerweile so wenig Leute kommen. Das ist schade. Aber ich konnte es kurzfristig nicht ändern. Die letzten 3-4 Male hat man diese Ankündigungen, die Sie sonst immer zu jedem Vortrag bekommen haben, leider nicht mehr an Sie weitergeleitet. Der ASTA denkt, das sei zu viel, was Sie an Informationen bekommen. Und ich habe ein strenges Verbot auferlegt bekommen, noch weiter Mails an die Liste Studierende zu schicken. Ich hoffe, wir können das Problem aus der Welt schaffen. Jedenfalls ist es schade, denke ich, für die Reihe und auch für die Referenten, wenn einfach Studenten davon nicht erfahren. Aber gut, Sie sehen, wenn man sowas versucht auf die Beine zu stellen, hat man eine Menge Probleme zu lösen. Und wenn man die dann gelöst hat, kommen neue. Aber die sind dann auch dazu da, sie gemeinsam zu lösen. Kommen wir zu unserem heutigen Abend. Wir haben heute zu Gast den Herrn Dr. Wolfgang Wunden, der auf unserem Plakat fälschlicherweise zu einem Doktor der Philosophie gemacht wurde. Vielleicht wissen Sie es, dass im Mittelalter mal ein Streit war zwischen den Fakultäten der Theologie und der Philosophie, wer denn die bedeutendere sei. Und die Theologen sagten, die Philosophie sei die Magd der Theologie. Also, Herr Dr. Wunden ist ein Theologe und hat seinen Doktortitel in der Theologie und nicht bei den Mägden der Philosophie erworben. Das sei richtig gestellt. Neben dem, dass Herr Dr. Wunden Theologe ist, hat er noch eine ganze Menge anderes geleistet in seinem Arbeitsleben und auch als Wissenschaftler. Ich kann das gar nicht alles aufzählen, aber vielleicht darf ich ein, zwei Punkte nur kurz erwähnen. Nach wie vor ist er tätig beim Südwestrundfunk, also das Programm, das Sie im Fernsehen hier anschalten, wenn Sie das Dritte aktivieren, und die Hörfunkprogramme kennen Sie sicherlich auch. Beim Südwestrundfunk in Stuttgart ist Herr Wunden in der Unternehmensplanung tätig. Als Wissenschaftler hat er beispielsweise eine Reihe an Büchern veröffentlicht zu Fragen der, und herausgegeben zu Fragen der Medienethik, hat sich genau in diesem Thema, welche ja, ethischen Konflikte denn mit Medien verbunden sind, geäußert und da einiges publiziert, was unter Fachleuten hoch geschätzt wird. Ich hätte meine Doktorarbeit, die sich auch ein wenig mit medienethischen Problemen beschäftigt, nicht schreiben dürfen, wenn ich diese Sachen nicht wahrgenommen und gelesen hätte. Also, da haben wir einen Experten im Haus. Und vielleicht wird diese doppelte Expertise auch eine Rolle spielen in dem, was wir heute hören. Es geht nach wie vor um erzählte Welten und heute um einen Mann, der sich aufmachte, einen Weg zu gehen. Und darüber sind wir sehr gespannt, das zu hören. Viel Vergnügen, Herr Bonner.
Vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich begrüße Sie alle und freue mich, dass Sie diese Abendstunden mit mir verbringen wollen. Meine Tochter hat mich von Stuttgart hergebracht vorhin und ist mit mir noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und es ist einfach wunderschön und sie war wieder ganz begeistert. Sie hat hier etliche Jahre verbracht und studiert und war jetzt ganz froh, wieder herzukommen. Und gerade dieses schöne, leicht neblige, was viele ja auch belastet, hat heute einen wunderschönen Glanz in der Stadt gegeben. Also gerade am Münster vorbei, es war herrlich. Schöne Einleitung zu unserem Thema, nicht direkt, aber von der Stimmung her. Als ich dem Herrn Friedrich sagte, ich würde gerne wieder nach Konstanz an die Fachhochschule kommen, um im Rahmen des Studium Generale einen Vortrag zu halten. Und als er mir sagte, das Thema ist narrative Ethik, da habe ich überlegt, was ich machen könnte. Und ich bin an sich kein Erzähler, ich bin eher ein Systematiker. Das heißt, wer nicht gut erzählen kann, ich bin auch relativ wortkarg und staune immer, wenn die Menschen zusammensitzen und haben sich hunderterlei zu erzählen. Ich bin da eher zurückhaltend mit meinem Wort, also ein Erzähler bin ich ganz und gar nicht. Und da habe ich gedacht, da kannst du nichts richtig dazu beitragen. Schreib mal dem Herrn Friedrich, da fühlst du dich nicht imstande, was zu liefern. Und dann bin ich doch auf ein Thema gekommen und habe gedacht, also in der Bibel, die ich ein bisschen kenne, von meinem Studium her, stehen doch lauter Erzählungen drin. Vielleicht findest du da etwas, was interessant sein könnte. Und dann habe ich nochmal nachgedacht und ich habe gedacht, es müsste ja auch was mit Ethik zu tun haben. Also es gibt viele Geschichten in der Bibel, die haben mit Ethik nichts zu tun. Soll was um Gut und Böse, sicher Sündenfall, da ist sowas, Adam und Eva, da kommt das Thema Schuld, da kommt das Thema des Bösen rein, das Thema des Ungehorsams gegenüber Gott, das Thema des Verrats, dann der Mord bei Kain und Abel und was es da so alles gibt. Also da ist schon viel Moral drin, aber es gibt auch wunderschöne andere Geschichten, zum Beispiel Kriegsgeschichten, herrliche Schlachtengemälde. Hat mit Moral überhaupt nichts zu tun, sondern da geht es darum, den Midianitern eins aufs Haupt zu schlagen. Seitenweise und so. Ich bin dann auf die Geschichte gekommen, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho und habe das dem Herrn Friedrich gemailt. Und dann hat er mir zurückgemailt, ich hatte gehofft, dass Sie sich in Ihrem Vortrag mit der Bibel beschäftigen werden. Und jetzt kommt die schöne Begründung, die er geschrieben hat, die ich zitieren möchte. Welch anderes Buch hat eben auch mit der darin erzählten Welt unsere Wertvorstellung mehr geprägt? Und das fand ich einen sehr passenden Kommentar. Und da hatte ich den Grund, warum ich Ihnen heute etwas aus der Bibel vortrage. Das hat auch mit mir sehr persönlich zu tun. Also ich muss auch ein bisschen über mich selber sprechen. Also etwas erzählen, ausgelöst durch diese Erzählungen aus der Bibel. Ich bin in einer sehr katholischen Umgebung, familiären Umgebung, am Niederrhein groß geworden. Und habe mich im Studium, das ich total in Rom gemacht habe, sehr mit der Bibel beschäftigt. Da gab es ein päpstliches Bibelinstitut, gleich bei unserer Universität im Herzen, unweit von dem Brunnen, wo man die Münzen da über die Schulter schmeißt, damit man nochmal wiederkommt, 5 Minuten von dort. Da gab es einen Professor, der hieß Alonso Schökel, ein Jesuit aus Spanien. Der hatte als Spezialität die hebräischen Psalmen. Da gibt es in der Bibel 150 davon. Und dieser Pater Alonso Schökel hat entdeckt, dass die Psalmen Tanzlieder sind. Also es ist eine musikalische, ja, eine Tanzliteratur, die weniger gelesen als vielmehr gesungen wird, wenn die Leute tanzen. Also eine alttestamentarische Disco, wenn Sie so wollen. Aber mit Text eben, mit schönem Text und mit herrlichen Rhythmen. Und diese Rhythmen hat er ausgearbeitet und in eine spezielle Schrift gebracht. Es ist klar, dass da, und das ist mir ganz wichtig, in der Bibel das ganz Weltliche zum Ausdruck kommt. Das ist mir auch im Laufe des Studiums immer wichtiger geworden, dass wir, wenn wir über Gott reden, eigentlich sehr viel und das Allermeiste über die Welt sagen. Denn über Gott können wir nichts wissen. Das ist eine tiefe Einsicht. Und wenn wir zu viel über Gott reden, dann reden wir ihn tot. Also, die Bibel redet in erster Linie über das Weltliche. Zudem ist eine Dimension des Zugangs gibt, die dann nicht mehr rein weltlich ist, aber die immer Menschen finden müssen. Dann haben wir viel gehört in unseren Vorlesungen, das war damals relativ neu, von einem Gerhard von Rad, R-A-D. Der hat uns gelehrt, dass die Bibel nicht etwas ist, was vom Himmel fällt, sondern etwas von Menschen gemachtes, von Menschen geschriebenes. Das ist aber erzählt von dem Handeln Gottes in der Geschichte. Das im Unterschied zu Religionen, die es vorher schon gab. Zum Beispiel gab es einen ägyptischen König, von dem haben Sie alle schon gehört, Echnaton. Der hat nur kurz reagiert, er hat nur kurz regiert und er hat etwas gemacht, was sehr wichtig war. Er hat nämlich aus dem Vielgötterglauben der Ägypter durch eine Reform, fast durch einen Federstrich, eine monotheistische Religion gemacht. Das heißt, eine Ein-Götter-Religion. Und er hat diese aber als kosmische Religion verstanden. Das heißt, sein Gott ist im Grunde der Kosmos, das kosmische System, die Sterne, die Gestirne, die Sonne, der Mond, dies alles in einen Monomythos gefasst, im Unterschied zu den Vielgeschichten der vielen Götter. Der Gott Israels ist nicht von solcher Art. Er zeigt sich nicht im Ablauf der Gestirne und im Einfluss der Gestirne auf den Menschen, sondern es ist ein Gott, der die Geschichte lenkt. Und es ist die Geschichte Israels, sich mit diesem in der Geschichte Handelnden auseinanderzusetzen, sowohl im Sieg als auch in der Niederlage. Dann hatten wir einen Professor, der hieß Zerwig, auch ein Jesuitenpater, der uns in die Kritik der biblischen Formen eingeführt hat. Das heißt, man darf sich das Zustandekommen der Bibel nicht so vorstellen, dass da ein großer Erzähler ist oder ein großer Souffleur, der einem einen Federkiel in die Hand gibt und sagt, jetzt schreib mal, was ich dir diktiere. Sondern es entstanden unheimlich viele Erzählungen, es entstanden daraus sehr viele Bücher und die kamen in eine lange Tradition hinein. Was Sie hier in dieser Bibel finden, aus der ich Ihnen gleich das Stück vorlese, um das es heute Abend geht, das ist die Lutherbibel mit Bildern von Marc Chagall. Ich habe das mitgeschleppt, weil es ist einfach wunderschön. wenn Sie nachher vielleicht mal vorkommen und darin blättern, da sind diese herrlichen Bilder des Juden Marc Chagall in dieser christlichen Bibel drin. Und das ist eine Freude, das so ein Buch in der Hand zu haben und es zu lesen. Und da sind unheimlich viele Erzählungen drin, etliche Bücher, allein die 5 Bücher Moses. Wenn Sie denken, der Moses hätte die geschrieben, dann irren Sie sich. Die hat nicht der Moses geschrieben, sondern die sind viel später geschrieben worden. Weit nach Moses, den Moses kennt man gar nicht. Man weiß gar nicht sicher, ob es wirklich eine historische Figur war, was man von Jesus zum Beispiel weiß. Aber von Moses weiß man das nicht. Und da sind, naja, wenn man mal das Inhaltsverzeichnis in dieser Bibel guckt, da sehen Sie hier den Inhalt des Alten Testaments. Also das Testament, wie man sagt, also die Bibel, die auch die Juden brauchen. Mit den Geschichtsbüchern, den Lehrbüchern, Psalmen und den Prophetenbüchern. Und im Neuen Testament, also was man als den christlichen Teil des Neuen Testamentes bezeichnen könnte, stehen hier die Geschichtsbücher, nämlich die Evangelien im Wesentlichen und die Apostelgeschichte. Dann eine Menge Briefe, ein prophetisches Buch, die Offenbarung des Johannes. Und Sie sehen, es sind ganz viele einzelne Bücher drin. Das heißt, das Buch der Christen, nämlich die Bibel, ist ein Sammelwerk von unglaublich vielen verschiedenen Büchern und Schriften, auch verschiedenen Gattungen von Büchern. Ich habe die Tanzlieder erwähnt. Es gibt auch Briefe, die zum Beispiel die Apostel an ihre Gemeinden geschrieben haben. Und es gibt wunderschöne Erzählungen, zum Beispiel, das hat mit der Namensfindung für meinen Sohn zu tun. Ich habe einen Sohn und den haben wir Tobias genannt. Und zwar ist der kleine Tobias am ersten Tag seines Lebens schwer krank gewesen. Und ich erinnerte mich an die Geschichte von Tobit, der für seinen blinden Vater, begleitet vom Engel Raphael, dann ein Heilmittel suchen gegangen ist. Und in Erinnerung daran, an diesen Tobit, haben wir den Sohn Tobias genannt. Und oh Wunder, der Junge ist in den letzten Tagen, hat er mich angerufen, er wohnt jetzt in Zürich, und hat gesagt, meine Lungenfunktion ist seit einem halben Jahr quasi in Ordnung. Auch ein schönes Erlebnis, das ich Ihnen nicht verhehlen möchte. Gut, also die Bibel, ein faszinierender Kosmos von Geschichten, und die Gestalt, die für die Christen im Mittelpunkt dieses Buches steht, ist für mich heute immer noch faszinierend. Ich bin zwar, was das Kirchliche angeht, etwas rausgeraten, auch ich bin nicht mehr praktizierender Katholik, aber die Gestalt des Jesus von Nazareth hat mich nie losgelassen und ich habe diese Gelegenheit sehr gerne ergriffen, nochmal nachzulesen, nachzudenken und zu fragen, was könnte ich Ihnen denn berichten oder mit Ihnen anschauen von dem, was er nach ausweislich dem Bericht im Lukas-Evangelium gesagt hat. Nämlich, wir gehen in das Lukas-Evangelium des Neuen Testamentes, wir hören etwas über die Gestalt des Jesus von Nazareth und seine erzählte Welt, wie Herr Friedrich es genannt hat. Davon soll heute etwas hörbar werden, am Beispiel des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. Und das will ich Ihnen aus der Chagall-Bibel mal vorlesen. Und zwar nach dem Text, wie ihn Martin Luther geschrieben hat. Martin Luther hat das Alte und das Neue Testament übersetzt und hier finden wir den Wortlaut nach Luther. Also der Katholik Wunden ließ den Reformator Luther in Konstanz, wo ja auch mal im Vorfeld der Reformation einiges los war, dieses Stück vor. Ich will gleich aber davor sagen, es gibt noch einen davor und einen danach von dieser Erzählung. Das werde ich Ihnen gleich auch vorstellen. Aber ich lese jetzt einfach mal die Geschichte, um die es geht. Erzählte Welt, und zwar in folgendem Wortlaut. Es war ein Mensch, sagt Jesus, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das ist die Erzählung. Ich weiß nicht, ob Sie sehr viel RTL gucken. Es ist wie Reality-TV. Da verunglückt einer und dann kommen die Sankas und kümmern sich drum. Und dann wird alles wieder gut. Ich stelle anhand dieses Textes ein Lebensmodell vor. Eine Herausforderung für jeden von uns zu fragen, was zu tun eigne ich mich, was kann ich tun? Woraufhin setze ich mein Leben ein? Was bedeutet der andere für mich? Welche Haltungen will ich realisieren, auch für den anderen? Ich wiederhole die Fragen, was zu tun eigne ich mich? Woraufhin setze ich mein Leben ein? Was bedeutet der andere für mich? Und welche Haltungen will ich auch für ihn realisieren? Es ist also die Frage nach je meinem moralischen Profil, eine eminent ethische Frage. Ich schlage vor, dass wir mit diesen ethischen Fragen Wege zum Frieden mit der inneren und äußeren Natur suchen. Dass wir den anderen Menschen wahrnehmen und wertschätzen durch aktive Zuwendung zu ihm. Dass wir Achtsamkeit und Aufmerksamkeit auf das eigene Innere lenken und auf seine Herkunft aus dem universalen Bewusstsein oder auch genannt das Reich Gottes. Ich möchte Ihnen eingangs, bevor wir weitergehen, dazu noch diese Bücher empfehlen. Was mich sehr fasziniert, ist Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg ist ein konvertierter Jude. Er kennt also das Jüdische außerordentlich gut, ist dann Katholik geworden und hat sich Zeit seines Lebens mit Jesus befasst. Und er hat gegen Ende seines Lebens ein kleines, schmales Büchlein geschrieben. Das heißt eben, Jesus der Mensch, ein Fragment. Und es hat den Vorteil, es kann jeder lesen und kann jeder verstehen. Und wer sich für diese Gestalt des Jesus von Nazareth interessiert, kann dort relativ schnell ein sehr tiefes Bild von Jesus gewinnen. Dann ein Buch, das ich ebenfalls sehr schätze, kurz und knapp, Geiger Jesus. Das ist mindestens 10-mal so dick und ist für Leute, die sich wirklich darauf einlassen wollen, was sagt ein moderner Exeget, er ist Heidelberger Neutestamentler, was sagt ein moderner Bibelausleger zu Jesus, und es ist sehr interessant, was er macht. Der Verlag schreibt drüber das erste postmoderne Jesusbuch. Ich würde das ein bisschen runterfahren, aber es ist ein sehr detaillierter Bericht über Jesus, wie er uns im Neuen Testament begegnet, in den Evangelien. Und dann mache ich die aktuelle Anwendung mit dem Begriff der Wertschätzung, den ich schon erwähnt habe. Da ist dieses Buch von Barbara Mettler von Maibohm, Wertschätzung, ein herausragendes ethisches Werk, in diesem Jahr erschienen im Kösel Verlag. Sie ist Barbara Mettler von Maibohm, ist Kommunikationswissenschaftlerin und von daher kenne ich sie auch, von der Publizistikwissenschaft her, befasst sich mit einem Bereich, der Kommunikationsökologie heißt. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff schon mal begegnet ist. So geht es um ökologische Aspekte medialer Kommunikation und zwischenmenschlicher Kommunikation und um Wege zum Frieden mit der inneren und äußeren Natur. So, ich komme jetzt zu meinem ersten Hauptteil. Dieser Jesus ist Erzähler, wie ich habe seine Erzählung schon vorgelesen, eine unter vielen anderen, in einer Erzählgemeinschaft. Das heißt, Jesus ist ein Teil der Erzählgemeinschaft der Juden. In dieser Tradition stehen auch die Schriften des Neuen Testaments, stehen die Evangelien. Der Evangelist Lukas, also ein Evangelist ist einer, der ein Evangelium geschrieben hat. Und der Lukas, in dem allein diese Erzählung steht, die anderen drei Evangelisten haben diese Erzählung nicht, sondern es steht nur bei Lukas drin. Er berichtet über die Lehrtätigkeit Jesu und gibt dabei diese Kurzgeschichte wieder, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Bevor wir sie näher analysieren im zweiten Teil, möchte ich etwas zur Gestalt Jesu und zu seiner Ethik erzählen, und zwar von ihm als dem Erzähler in der jüdischen Erzählgemeinschaft. Jesus ist Jude, er ist in Juda geboren und in Galiläa aufgewachsen. Juda, klein, relativ im Süden, und Galiläa im Norden des Reiches. Er ist Kind jüdischer Eltern, und abgesehen von einer kurzen Phase, von der wir dann zu Weihnachten mehr hören, als Flüchtling in Ägypten, nämlich als kleines Kind, gleich nach der Geburt, ist er wohl immer im Haus seiner Eltern in Nazareth in Galiläa gewesen, ehe er eine öffentliche Wander- und Lehrtätigkeit begann. Und er ist Jude und er wandte sich an Juden. Jesu Geschichte ist festgehalten in den vier Evangelien. Ein Evangelium ist ein umfangreicher Bericht über Leben und Sterben, Wort und Taten des Jesus von Nazareth. Und Evangelium, das heißt wörtlich gute Botschaft oder frohe Botschaft. Angelos ist der Bote und Angelion ist die Botschaft, Euangelion, die gute Botschaft. Das früheste Evangelium ist wohl das des Markus gewesen. Es ist etwa zwischen 40 und 70, eher gegen 70 hin, nach Christus entstanden. Das ist ein vergleichsweise kleiner Zeitraum, etwa im Unterschied zur buddhistischen Überlieferung. Die hat 400 Jahre gebraucht, bis sie in Schriftform niedergelegt wurde. Bei Jesus und den Berichten aus dem Evangelium sind wir relativ nah dran. Das heißt, wir können zuversichtlich sein, dass wir relativ authentische Berichte von seinem Leben und seinem Sterben haben. Die Evangelisten Matthäus und Lukas stützen sich zu einem guten Teil auf Markus, haben aber auch eigene Quellen. Das heißt, es gab neben dem Markus-Evangelium auch noch andere Quellen, Sprüche vor allen Dingen, die getrennt überliefert wurden zunächst und dann in die Evangelien eingeflossen sind. Der Evangelist Johannes verfasst dann viel später den vierten Bericht, das vierte Evangelium, und das merkt man auch an seiner Art, wie er den geistigen Jesus darstellt. Ihn interessiert nicht so sehr der irdische Jesus, wie das noch bei Markus und Lukas der Fall ist, sondern es kommt der Geist dazu und es ist schon ein ganz anderer Jesus. Da liegt schon viel Zeit dazwischen, das merkt man auch, viel Zeit des Nachdenkens über das, was da passiert ist. Damit sind die vier sogenannten kanonischen Evangelien genannt, die als heilige Schriften in den christlichen Kirchen verankert sind. Auf diese Weise setzt sich die Erzählung, die aus dem Alten Testament gespeist wurde, über Jesus geht, in die Jetztzeit fort. Jesus steht als Jude in der Erzähltradition des auserwählten Volkes. Gott hat sich das Volk erwählt, das sich an ihm in der Geschichte als der Mächtige erweisen soll. Dieser Gott hat sich als der Mächtige erwiesen durch sogenannte Zeichen und Wunder. Das ist ein Begriff, der im Alten Testament immer wieder genannt wird, auch in den Psalmen. Gott erweist sich an seinem Volk als der Mächtige durch Zeichen und Wunder. wie er zum Beispiel eingegriffen hat, als das Volk, das Israel, das Ägypten verlassen hat in einer sehr frühen Phase der Erzählungen, wie sie dann weggegangen sind aus Ägypten in der Osternacht. Und dann ist die Streitmacht, die ägyptische, hinter ihnen her. Und dann hat sich das Rote Meer aufgetan, wo sie waren, und hat die Ägypter verschlungen. Das ist ein mythisches Zeichen, der Erweis der Macht Gottes, mit der er dem Volke hilft. Diese ganze Geschichte von der Osternacht zeigt wieder genau den Charakter des Erzählens in den biblischen Schriften. So ist es jedes Jahr in der Passanacht oder Pesachnacht in jüdischen Häusern, die noch, wenn sie zum Beispiel in Israel sind, werden sie das mitbekommen. Aber vielleicht haben sie hier auch im Rahmen des Projektes an einer Pesachnacht teilgenommen. Da ist es so, dass der Jüngste in der Familie, das wird also in der Familie gefeiert, der Jüngste fragt: Vater, warum feiern wir in dieser Nacht? Und dann wird erzählt. Dann wird erzählt, wie das war in dieser Nacht, als man aus Ägypten geflohen ist und Gott wunderbar das Volk befreit hat, indem er das Rote Meer über der Streitmacht der Ägypter zusammenschlagen ließ. Das ist also ein Bericht von der Befreiung, eine Erzählung von der Befreiung. Und gleichzeitig gibt Gott seinem Volk Weisung für das Leben vor Gott. Also es ist nicht nur Erzählung von der Rettung, sondern es ist auch Erzählung von der Weisung für das Leben vor Gott in der Gemeinschaft. Wir kennen es in der Form von der 10 Gebote, die Moses vom Berg geholt hat, die er von Gott auf ehernen Tafeln bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob Sie die ganzen Erzählungen drumherum kennen, ich wollte sie nur ein bisschen wieder ins Gedächtnis rufen. Die 10 Gebote, die heute noch für uns alle eine gewisse Gültigkeit haben. Neben den 10 Geboten gibt es eine Unmenge von Vorschriften, von Vorschriften religiöser Art, wie man sich reinhalten soll, was man am Schabbat tun darf oder nicht und vieles andere mehr. Was ist zum Beispiel beim Dienst im Tempel zu beachten? Bei dieser Quantität und offensichtlich unterschiedlichem Gewicht dieser einzelnen Weisungen ist es wichtig zu sagen, worin denn die Essenz, das Wichtige, der Kern des Ganzen besteht. Worauf kommt es letztlich und im Tiefsten eigentlich an? Und da weiß der Jude, der die Schrift kennt, und alle Juden kennen die Schrift, im 5. Buch Moses, 6. Kapitel, Vers 5, und im 3. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18, ist dieses Zentrum festgehalten. Es heißt da, und hören Sie gut zu, weil es nachher wiederkommt: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist 5. Buch Moses. Und im 3. Buch Moses heißt es: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wir werden uns gleich daran erinnern. Einen nächsten Baustein des jüdischen Glaubens und der jüdischen Glaubens- und Lebenswelt zur Zeit Jesu möchte ich auch erwähnen. Das auserwählte Volk Israel ist nicht mehr eines. Es ist geteilt, wie Deutschland war. Ein bisschen anders in der Konstellation, aber auch ein geteiltes Volk. Ossis und Wessis, da aber nicht, sondern Nordis und Südis sozusagen. Also das Nordreich, das große Nordreich, ja, das ist doch konsequenter sozusagen, ne? Das große Nordreich und das kleinere Südreich. Das große Nordreich ist Israel gewesen und das kleinere Südreich ist Juda gewesen. Juda hatte nur einen großen Vorteil: Juda hatte die Hauptstadt. Es ist so, als wäre Juda Brandenburg und Berlin gehörte dazu. Also das kleine Brandenburg mit Berlin hätte die Hauptstadt und alles andere wäre Umland und davon getrennt. Also wenn wir uns das versuchen, irgendwie so vorzustellen. Also Israel war zerfallen in ein Nordreich und ein Südreich und beides waren Königreiche gewesen. Das Nordreich Israel war gebietsmäßig das weit größere der beiden mit der Hauptstadt. Und jetzt kommt der Begriff Samaria. Samaria ist die Stadt, die die Hauptstadt des Nordreiches war. Vor dem viel kleineren und jetzt bin ich aus dem Takt ein bisschen hier, Juda hatte halt, die Hauptstadt war das kleinere im Süden, das habe ich schon erzählt. Und es war Jerusalem, die Stadt Davids, also die wichtige Gründungstradition hatte Jerusalem, weil es die Stadt Davids war. Also das kleine Juda hatte Jerusalem und war in der Davids-Tradition verwurzelt. Schon bald gab es Grenzkriege, denn die Leute aus Juda wollten nicht ganz, dass die Hauptstadt ganz am Rand lag, so sozusagen eine Grenzstadt war. Sie wollten sie absichern gegen Unsicherheiten im Norden und haben deswegen ständig versucht, ihr Reich nach Norden über den Stadtrand von Jerusalem hinaus auszudehnen und haben da dauernd Krieg gemacht, Trouble gemacht. Und da waren die vom Nordreich natürlich gar nicht einverstanden und haben sich heftig dagegen gewehrt. Und die haben sich zunehmend verfeindet. Die Rivalität blieb über die Jahrhunderte. Es schlug sich auch im Religiösen nieder. Die Samariter, die Leute von Samaria also, sagten, sie seien die wahren Anbeter Gottes. Der Gott Israels wird bei uns angebetet, sagten die Samariter. Die Juden dagegen sagten, Gott kann nur im Tempel in Jerusalem wohnen. Und das sei die wahre Wohnstadt Gottes, dieser Tempel. Und so galten die Samariter den Judäern als Ketzer, was den Glauben betrifft. Die Israeliten und die Judäer waren auch zur Zeit Jesu auch politisch heftige Feinde. Und noch ein historisches Faktum ist für das Verständnis des Erzählers und Lehrers Jesus bedeutsam. Das Reich Davids war nicht nur nach dem Tod Salomons in Nord- und Südreich geteilt worden, es war auch mehrmals von den Assyrern, den Babyloniern, den Persern, die immer Großkönige hatten und versuchten, dieses Reich einzuverleiben, überrannt worden. Die Bevölkerung war fortgeführt worden. Nur ein Teil kehrte in das Stammland zurück, wo sich inzwischen eine heidnische Bevölkerung wiederum angesiedelt hatte. Und mit ihm und den Angehörigen der Besatzungsmacht vermischten sich die Heimkehrer, die also diese Vertriebenen und Fortgeführten, die dann wieder zurückkamen. Und das galt besonders für Samaria und für Galiläa. Also nicht für das Stammland Juda, sondern für die nördlichen Bereiche. Das war Samaria und eben Galiläa, die Region, wo Jesus in seinem Elternhaus lebte. Ähnlich war es in Galiläa nochmals, als die Griechen, nämlich Alexander der Große um 300 vor Christus, und dann wieder die Perser und Syrer Galiläa eroberten. Schließlich versuchten dann die Hasmonäer, das war eine Dynastie, etwa 100 vor Christus, nochmal das ganze Reich zusammenzufassen. Sie haben das Nordreich und das Südreich wieder vereint und haben eine Orthodoxie nochmal unterstützt, die in Jerusalem saß. Also Jerusalem war jetzt wieder die Hauptstadt, zwangsweise sozusagen von den Hasmonäern, und die Samariter wollten halt eigentlich gar nicht, aber sie konnten gar nicht anders, sie mussten sich dem fügen. Und so schwelte unter dieser Decke der Einheit mit der von den Hasmonäern unterstützten Orthodoxie in Jerusalem, waren diese Samariter dort in Samaria weiterhin und mussten nolens volens ertragen, was ihnen die orthodoxen Juden aufdrücken wollten. Einer der davon betroffenen Stämme, also von dieser Judaisierung betroffenen Stämme, waren die Galiläer. Durch vielfach und lang andauernde Fremdherrschaft hatte sich dort eine Amalgamierung von heidnischen und jüdischen Elementen herausgebildet, physisch und geistig. Die Folge war, dass sich diese Bevölkerung in ihrer Geisteshaltung nicht unerheblich von der starren Orthodoxie von Jerusalem unterschied. In Galiläa herrschte ein liberales und offenes Judentum vor. Die Religion hinten in Jerusalem, die Religionshüter in Jerusalem waren gegenüber Galiläern daher misstrauisch, hielten sie für Juden minderen Ranges. Nach ihrer Meinung konnte aus Galiläa, so heißt es auch im Neuen Testament, nichts Gutes und Gottgefälliges kommen. Die Galiläer galten zusammen mit den noch mehr verabscheuten Samaritern, also der Einwohner von Samaria, als der Ketzerei verdächtig. Für die Sozialisation des Juden Jesus war der Umstand sicherlich auch bedeutsam, dass Galiläa zum großen Teil von heidnischen Gebieten umgeben war. Es sind sicherlich die heidnische Kultur und die synkretistischen Religionen der hellenisierten Völker ringsum, die sich dort einen Platz gesucht haben und große Bedeutung hatten. Dies zunächst zum historischen und kulturellen Hintergrund der Erzählung Jesu, die wir uns jetzt einmal genauer vornehmen. Und zwar nehme ich jetzt einmal die Rahmenerzählung hinzu, wieder in der Übersetzung von Martin Luther. Und wenn Sie am Ende eines langen Tages noch haben zuhören können, was ich versuchte, Ihnen nahezubringen, dann können Sie hier sehr gut verstehen, was dieser Text jetzt sagt. Das muss man ein bisschen scharf machen. Also, Sie müssen sich vorstellen, Jesus in seiner Lehrtätigkeit, das war so um das 28. 29. Lebensjahr, da stand ein Schriftgelehrter auf. Wir hören Orthodoxie, jüdische Orthodoxie. Versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deine Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, jetzt kommt der Teil, den wir schon kennen. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Jetzt geht die Geschichte noch kurz weiter, so wie sie Lukas erzählt. Jesus redet weiter und sagt zu dem Schriftgelehrten, der ihn da gefragt hatte: Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tut. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Nehmen wir zuerst nochmal, um nochmal kurz durchzugehen und vielleicht noch etwas besser zu verstehen, den ersten Teil nochmal her. Also, stellen wir uns vor, der orthodoxe Schriftgelehrte und der Jude, der sich als Rabbi darstellt, also als einer, der die Vollmacht hat, zu lehren, Meister, das ist das andere Wort für Rabbi. Wir kennen das als Rebbe in den Witzen, der Rabbi, also der Pfarrer, wenn Sie so wollen, für die kleinen Gemeinden überall, der aber gleichzeitig auch die Schrift kennt, aber für seine praktischen Zwecke eben sie auslegen kann. Der Schriftgelehrte aus der Zentrale versucht also diesen etwas verdächtigen galiläischen Meister ein bisschen auf die Probe zu stellen. Das heißt, er versuchte im Prinzip gar nichts, hat mit Versuchen nichts zu tun. Luther hat das so übersetzt, Peirazon heißt das. Er stellt ihn auf die Probe, mal fühlen, was der denn kann und was der weiß. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Eigentlich eine einfache Frage, denn jeder, der die Bibel kennt, der kennt diese zwei Stellen, die ich eben schon einleitend auch erwähnt habe, im 3. und 5. Buch Moses. Das war allgemein bekannt. Das ewige Leben kann man sich erben, kann man bekommen, indem man das tut, was da unten steht, was im Gesetz geschrieben steht. Also nichts Außerordentliches. Der hatte vielleicht gedacht, wenn der schon da oben aus der Provinz kommt und uns was beibringen will, dann überhebt er sich vielleicht und bringt was ganz anderes, eine neue Lehre, irgendwas Hochmodernes, Postmodernes. Nein, Jesus sagt, ich habe keine andere Lehre als die, die du in Jerusalem auch verfolgst und lehrst. Und der sagt auch brav den Vers, er antwortete und sprach, steht natürlich auch ein bisschen dumm da, weil er auf seine eigenen Bibelkenntnisse angesprochen wird. Du zitiert hast, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt, also mit allem, was man kann, soll man Gott lieben. Und deine Nächsten wie dich selbst. Wir kommen da nachher nochmal drauf. Also Gott lieben und den Nächsten lieben. Gott steht nicht alleine da, sondern der Nächste ist auch da. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Jetzt steht er natürlich ein bisschen dumm da. Er hat gedacht, jetzt mache ich einen kleinen Skandal und jetzt wird er auf sich selber zurückgeschmissen und muss wie ein Schüler rezitieren, was da in der Bibel steht. Deswegen will er noch was fragen, und weil er es so nicht stehen lassen will. Er wollte sich selbst rechtfertigen in diesem Sinne. Er wollte nicht so dumm dastehen, würden wir sagen. Und sprach zu Jesus, das war das, was ihm gerade einfiel, wer ist denn mein Nächster? Na logisch, wer mein Nächster ist. Aber Jesus macht dann die Geschichte draus und es ist doch nicht so selbstverständlich, wer der Nächste ist. Wir kennen die Geschichte inzwischen. Da kommt der Levit und da kommt der Priester zunächst. Und als er den sah, den Verunglückten, den Niedergeschlagenen, den Halbtoten, ging er vorüber. Steht nicht da, warum er vorüberging. Aber was können wir uns vorstellen? Er hat vielleicht zu tun. Es war auch direkt kein Kollege, der da betroffen war. Also nach Priester sah der da, das lag wohl nicht aus. Das war irgendeiner, der da am Wege lag. Also Nächster, aus der Sicht des Priesters betrachtet, war das kein Nächster, das war ein Fremder. Der Levit, etwas geringer im Dienstrang als ein Priester, ein Tempeldiener, ging ebenfalls den Weg da. Er kam und der sah auch, genau wie der Priester, also wahrgenommen wurde. Aber was wurde wahrgenommen? Ein Fremder, der uninteressant war. Es gab Wichtigeres zu tun. Und jetzt kommt ein Samariter und man muss sich vorstellen, nach dem, was wir vorhin im ersten Teil gesagt haben, was das bedeutete. Jesus stellt hier einen Samariter in den Vordergrund und sagt, der sah nicht nur, sondern der nahm etwas wahr. Der hat mehr geschnallt als diese Beamteten aus dem hohen und niederen Klerus. Das war ein Samariter, einer, der aus Samaria kam. Wir denken oft, wenn wir hören, Samariterbund, die sammeln Kleider. Nein, Samariter sind Leute aus Samaria, die in Samaria wohnen, wie ein Konstanzer oder ein Stuttgarter. So war das ein Samariter. Hat zunächst durch die Geschichte erst die Bedeutung vom Sammeln für Bedürftige oder Rote Kreuz-Tätigkeiten machen bekommen. Im Evangelium ist es einfach einer aus Samaria. Der Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Das heißt, der hat gesagt, das ist aber ein armer Schluff, der da liegt. Der ist aber arg runtergekommen. Was haben die bloß mit dem gemacht? Für den muss ich was tun. dessen muss ich mich annehmen. Und da steht, er jammerte er ihn. Das heißt, den hat es geschüttelt. Der hat Mitleid gekriegt. Den haben die Emotionen gepackt. Genau diese Emotionen, womit das Reality-TV heute spielt, es kann ja nicht sein, dass es denen so schlecht geht. Also, die Frage, wer ist der Nächste, kriegt langsam eine andere Dimension. Das ist einer, der Nächste, ist, das ist anders zu verstehen, als normalerweise der Nächste, der Banknächste, einer, der gleich nah dran ist, oder der Kollege, oder der, der zu meinem Bereich gehört, oder der zu meiner Familie gehört. Alles das spielt überhaupt keine Rolle. Er ging einfach zu ihm, er goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Aber nicht genug damit, tut noch obendrein was, investiert noch was in den armen Kerl. Zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, auch damit der Wirt nicht zu kurz kommt, kriegt er bezahlt. Und wenn er wiederkommt, zahlt er es ihm. Und es scheint so, dass der Wirt auch darauf vertraut, dass der Herr aus Samaria dann auch für die Schulden, die er angerichtet hat, auch aufkommt. So, und jetzt kommt die entscheidende Frage, nachdem die Geschichte erzählt ist. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Jetzt heißt die Frage nicht mehr, wer ist mein Nächster vom Standpunkt dessen aus, der hat, gegenüber dem Nächsten, der bedürftig ist, sondern Nächster wird der, der hilft, genannt. Wer ist dem, der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste gewesen? Also der Nächste ist derjenige, dessen der Bedürftige, der Hilfsbedürftige bedarf. Der Begriff des Nächsten ist umgekehrt, als er ursprünglich gemeint war. Nicht mehr, wer ist mein Nächster, sondern der Nächste ist der, der aufgerufen ist, dem Armen und Notleidenden Hilfe zu bringen. Und diese Umdrehung des Begriffes der Nächste ist Jesus original. Das heißt, das findet man sonst nirgends. Du sollst den Nächsten lieben, das ist da, aber die authentische Interpretation dieses Wortes geschieht in dieser Erzählung durch Jesus von Nazareth alleine. Es ist nun interessant für mich, dass diese Erzählung des Jesus in den Zusammenhang des Gebotes der Gottes- und der Nächstenliebe gestellt ist. Jesus bezieht sich in seinem authentischen Interpretieren dieser alten Tradition unter Bezugnahme auf das Gesetz des Moses und da heißt es, du sollst Gott lieben. Es ist wohl so gewesen, das geht aus den ganzen Schriften hervor, dass Jesus von Nazareth ein mystischer Gottesliebender war. Einer, der Gott lieb gehabt hat. Und das in einer Weise, wie wir es sonst eigentlich kaum kennen. Er sagt, und das findet man in der ganzen Tradition nicht, er sagt zu Gott Vater, Väterchen, Abba, Väterchen, lieber Vater. Und er lehrt seine Freunde, man sagt oft Jünger, aber ich finde das einen komischen Begriff, seine Freunde und seine Schüler, die lehrt er zu beten, Vater unser. Also es ist dasselbe wie Väterchen, unser Vater, unser Väterchen. Dieser universale Gott ist die Liebe, die sehr persönlich wird und die sich darin zeigt, dass dieser Gott, an den dieser Jesus glaubt, dem Menschen hilfreich zur Seite kommt. Deswegen ist nach meiner Überzeugung diese Geschichte der Kern der Moral Jesu, weil sie von einem Gott ausgeht, der die Menschen wirklich liebt und das nicht allgemein so, dass man ein Liebesgefühl hat, irgendeine Emotion, sondern das ist ein Gott der Zuwendung zum Armen und zum Ausgestoßenen. Es ist kein Zufall, wenn es in der Geschichte des Christentums neben vielem Furchtbaren, was da passiert worden ist, Stichwort Inquisition, Stichwort Kreuzzüge, immer wieder auch Menschen groß geworden sind, die sich direkt am Beispiel des Jesus von Nazareth orientiert haben und die diese bedingungslose Liebe zu den Armen und Ausgestoßenen existenziell gelebt haben. Ich denke in jüngerer Zeit an Mutter Teresa von Kalkutta. Ich denke weiter zurück an Franz von Assisi. Und ich denke an viele Tausende, die in den Gemeinden für die Armen da sind und für die Entrechten etwas tun. Liebe ist nicht irgendein Gefühl, sondern wenn man von Gott und den Menschen spricht, sondern jedenfalls in der Perspektive Jesu, ist es ein Wissen darum, dass diese universale Liebe, die im Alten Testament mit Zeichen und Wundern eingreift, dieses Wunder tut auch in unserer Zeit, dass es eine Zuwendung zu den Armen und Entrechteten ist. Es gibt da einen alten Begriff, der sich hieraus sehr gut ableiten lässt. Das ist der Begriff der Barmherzigkeit. Wir vergessen dieses barmherzig, das ist für uns auch so ein alter Begriff. Barm, da ist jemand so arm, dass ich mich seiner erbarmen muss. Das ist die Barmherzigkeit. Und dann tue ich etwas, um ihm zu helfen. Diese sehr konkrete Art des Verständnisses, auch diese Erzählung, ist im Kern christlich und zutiefst jesuanisch, also auf Jesus direkt zurückzuführen. Jesus steht damit auch in einer alten Tradition. Wenn Sie mal Zeit und Lust haben, die Bibel mal zur Hand zu nehmen, nehmen Sie ein kleines Buch, Sie müssen nicht das ganze Riesending lesen, aber lesen Sie mal nach im Alten Testament vom Propheten Amos. Da geht es um die Gerechtigkeit. Das ist eine Schrift, die ist etwa so um 500, 600 vor Christus entstanden. Das sind vier kleine Kapitel, das ist nicht groß. Aber da geht es um diese Barmherzigkeit Gottes und wie das Volk verachtet werden muss, dass diesem Aufruf zur Barmherzigkeit nicht mehr nachkommt. Also, der Nächste, neu ausgelegt, ist nicht der Volksgenosse, sondern ist der Mensch, der die mitmenschliche Hilfe gibt, die der in Not geratene braucht. Wir wollten nun, das hatte ich Ihnen versprochen, noch in die Moderne ausschauen, in unsere Zeit. Denken Sie zum Beispiel an die Menschenrechte. Erstes Stichwort, die Menschenrechte. Wir sind gewohnt zu sagen, nach der Charta der Vereinten Nationen, der Mensch als Mensch hat unveräußerliche Rechte. Und wir fragen dann, worin gründen diese unveräußerlichen Rechte? Dann sagen wir, die gründen im Menschsein selber, im Personensein, im Bewusstsein, in der Geistigkeit und so weiter und haben sehr schöne Begriffe und denken, darin hätten wir nun die Menschenrechte begründet. Es ist aber evident, dass die Menschenrechte irgendwo anders herkommen. Die Erfahrung der Menschenrechte gründet, dass der Mensch eben oft keine Rechte besitzt, dass ihm keine Rechte zuerkannt werden, dass die Menschenrechte verletzt werden. Ich will jetzt gar nicht das nennen, was mich wahnsinnig aufregt, wo Menschenrechte von einer Nation, die nun meint, sie müsste anderen Menschen das Evangelium des Westens bringen, meint, davon absehen zu können. Ich meine dieses Gefangenenlager da, was ich schrecklich finde. Aber das sind eben auch Menschenrechte, die mit Füßen getreten sind. Da gibt es eben Menschen, die in dieser Situation eben keine Rechte mehr haben. Der Mensch als Mensch hat unveräußerliche Rechte und das merken wir in der Situation, wo Menschenrechte missachtet werden, wo Menschen nicht wie Menschen behandelt werden, wo sie in Not sind, wo ein Gutteil der Kinder keine Chance hat zu überleben. Wir hören die Zahlen ständig. All das kommt aus Situationen, wo der Mensch unter die Räuber fällt, wie hier in dem Gleichnis in dieser Erzählung gesagt wird. Diese Erzählung beschreibt eben in diesem Gleichnis dessen, der unter die Räuber fällt, all die Menschen, die die Erfahrung machen müssen, dass sie in bestimmten Zusammenhängen in ihren Rechten nicht respektiert werden. Die Menschenrechte werden verletzt und aus diesem Bewusstsein dass wir den Menschen ihre Rechte zurückgeben müssen, kommt dieser universale Versuch, die Menschenrechte zu formulieren, zu etablieren, in den verschiedensten Formen, Menschenrechte als Grundrechte gegenüber dem Staat, aber auch als soziale Rechte, all das kennen Sie wahrscheinlich. Ein anderes Thema ist das Thema Gewaltlosigkeit. Es ist nicht zufällig, dass dem Menschen, der in diesem Samariter nun seinen Nächsten findet, der ihm also hilft, dass er einem Gewaltakt zum Opfer gefallen ist. Jesus nennt hier bewusst die Situation, wo Menschen Gewalt geschieht. Und wir kommen wieder in die Gegenwart. Ich finde es direkt in der Folge dieser Erzählung des Jesus von Nazareth und der Erläuterung des Gebotes der Nächsten und der Selbstliebe und der Gottesliebe, dass Menschen wie der Dalai Lama und Mahatma Gandhi bewusst die Gewaltlosigkeit in den Mittelpunkt ihrer befreienden Aktionen stecken. Der Dalai Lama als Führer eines Volkes, das von den Chinesen geknechtet wird, der jetzt im Exil lebt und versucht, die Menschen von der Möglichkeit gewaltlosen Widerstandes zu überzeugen, und Mahatma Gandhi, der es verstanden hat, mit gewaltfreien Aktionen eine ganze Kolonialmacht zum Rückzug zu zwingen. Jesus gibt sein Vertrauen auf die Liebe des Vaters nicht auf, auch in seinem schmählichen Tod am Kreuz. Ebenso machen es die. Der Dalai Lama kann wirklich nicht damit rechnen, dass seine gewaltlosen Aktionen gegenüber diesem übermächtigen China, das von allen westlichen und zunehmend natürlich auch von anderen Mächten hofiert wird, dass er hier Erfolg haben kann, etwa in dem Sinne, dass sein Volk wieder frei leben kann als Minderheit, als geachtete Minderheit in ihrem Land. Und in Indien muss man sagen, dass trotz aller Schwierigkeiten zwischen Hindus und Moslems das Beispiel Mahatma Gandhis immer noch wirksam ist. Gegen meine Sicht der Dinge könnte man Einwände erheben. Sollten wir doch einfach das Ganze, was hier geschrieben ist, als Gutmenschentum betrachten. Was ändern wir schon, wenn wir in unserer Welt in dem Sinne, wie Jesus es darstellt, gut sind, wenn wir helfen, wenn wir uns von dem, der einen Nächsten braucht, ansprechen lassen? Ich habe mir auch anlässlich einer solchen Aktion von einem nicht einflusslosen Menschen in meiner Umgebung Gutmenschentum vorwerfen lassen müssen. Die Herren Journalisten Max Heiner und Mirsch haben ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das Mephisto-Prinzip. Warum es besser ist, nicht gut zu sein. Und das ist genau die Gegenthese, die sagen, lass uns schön neoliberal sein, lass die Märkte machen. Und wenn wir da mit irgendwelchen Gefühlsduseleien dazwischen kommen, ist das nur schlecht fürs Geschäft. Ich sage dagegen, eine Kultur der Wertschätzung ist das, was wir brauchen. Das ist dieses, was in diesem Buch beinhaltet ist, das ich auch da aufgeschrieben habe von der Kollegin Mettler von Maibohm. Es geht darum, durch persönliches Beispiel eine Kultur der Wertschätzung sich entwickeln zu lassen und gegen Ausgrenzung von Minderwertigen, angeblich Minderwertigen und gegen Rassismus vorzugehen. Ich war sehr bewegt, in der letzten Zeit einige Zeichen von Entwicklung, positive Zeichen wahrzunehmen. Zum Beispiel erhielt James D. Wolfensohn, der lange Chef der Weltbank war, 2006 den Theodor-Heuss-Preis in Stuttgart, weil er geholfen hat, Bildungseinrichtungen den Roma zur Verfügung zu stellen. Ich denke, dass Sie das Volk der Roma kennen, Sinti und Roma. Früher sagte man zu meiner Zeit, als ich klein war, die Zigeuner kommen. Und die Sinti und Roma leiden sehr stark darunter, dass sie für ihre Kinder keine Bildung haben. Der James D. Wolfensohn hat dafür gesorgt, dass die Weltbank 40 Millionen Dollar für diese Dinge zur Verfügung stellte. Das hieß Decade of Roma Inclusion 2005 bis 2015. Das Projekt läuft also noch. Oder Sie haben vom Friedensnobelpreis gehört für einen Bankier in Bangladesch, der Frauen Kleinkredite gab zu Billigstzinsen, zu Mindestzinsen, die dadurch die Möglichkeit hatten, Kleinbetriebe aufzubauen und dafür ein Beispiel gab für eine sehr effektive Entwicklungsarbeit. Ich möchte Ihnen zum Schluss, wenn wir das noch machen können, ein Filmbeispiel vorführen und möchte Ihnen sagen, dass ich mich für die Aufmerksamkeit, mit der Sie zugehört haben, sehr bedanke. Wir wollen mal versuchen, ob wir das jetzt noch gespielt kriegen. Es geht dabei um einen Ausschnitt aus einer Fernsehsendung von 2001. Den Interviewer werden Sie kennen, Johannes B. Kerner, gefällt mir in letzter Zeit nicht mehr so gut, aber das hat bestimmte Gründe, die ich hier nicht erläutern will. Er präsentiert Ende jeden Jahres, jedenfalls war es in dem Jahr 2001 so, präsentierte er Männer und Frauen, die guten im vergangenen Jahr, also damals im Jahr 2001, gute Beispiele in dem letzten Jahr, in diesem Jahr gegeben haben. Und in dem Cut, also in dem Ausschnitt, den Sie jetzt sehen werden, präsentiert er einen Türken. Ja, und was der Türke gemacht hat, will ich Ihnen mal dann jetzt nicht vorher verraten, damit Sie auch noch was Neues entnehmen aus dem Beispiel. Das ist die Kassette, ja. 6 Minuten. Ich finde sie sehr interessant, vor allen Dingen die Begründung, die der Türke dann gibt für sein Tun. Die finde ich sehr interessant. Ich möchte Ihnen nochmal sagen, dass es vielleicht wichtig ist, ich bin kein Pfarrer, sondern ich bin Laie wie Sie auch. Und ich wollte gar keine Predigt halten, ich wollte nur meinen Eindruck von dieser beeindruckenden.
Ich hätte mich gefreut, wenn wir Parabel das nächste Thema nicht in der Sendung haben müssen. Aber ja, solange es ein Thema ist, werden wir weiter darüber berichten. Rechtsradikalismus in Deutschland, auch 2001. Ausländerfeindliche Übergriffe, Krawalle durch Neonazis. Was tun gegen Rechts? Wir haben einen Fall bei Menschen 2001, der ist tragisch, aber er macht uns trotzdem Hoffnung. Springerstiefel, Ausländerhass, nationalistische Parolen, Hakenkreuze. Alles Zeichen für einen Rechtsextremismus, der in vielen deutschen Städten traurige Realität ist. Der vor allem die Jugend anspricht. Im Jahr 2001 erlebt Berlin die größte Demonstration Rechtsradikaler seit Ende des Krieges. Über 3000 NPD-Anhänger marschieren durch die Hauptstadt. Feige Übergriffe auf Ausländer, auch in diesem Jahr. Ein Fall im Januar 2001. In München wird ein Grieche von 60 Neonazis angegriffen. Ihr Vorsatz: töten. Während viele wegsehen, gucken zwei junge Türken hin und handeln. Erkan und Taner leisten ihm unter Lebensgefahr Hilfe. Beide werden gefeiert, doch für Taner ändert sich sein ganzes Leben. Dieser Mann hat ein Menschenleben gerettet und er ist auch deshalb ein Mensch 2001. Herzlich willkommen, Taner. Hallo, grüße Sie. Taner. Natürlich haben Sie auch einen Nachnamen, aber Sie haben uns gebeten, den nicht zu sagen, weil Sie nach wie vor Repressalien fürchten und weil die Erfahrung der letzten Monate Ihnen gezeigt hat, dass es besser ist, nur mit dem Vornamen aufzutreten. Wir respektieren das natürlich. Die Nacht vom 13. Januar hat Ihr Leben verändert. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Nacht?
Es war so, an dem Abend wollte ich eigentlich gar nicht weggehen, doch auf Drängen Freunde bin ich zum ersten Mal in diese Taverna Palette gegangen, haben auch ganz normal gezahlt, wollten kurz nach eins das Lokal verlassen. Und das, was ich danach erlebt habe, kannte ich nur aus Filmen. Und nur wenn ich daran denke, habe ich immer noch so eine Gänsehaut, weil das ist unvorstellbar. Man kann das eigentlich nicht mehr mit Worten erklären, was da war.
Was haben Sie gesehen?
Wir haben gesehen, dass die Parolen, wie gesagt, die ich nur vom Fernsehen kannte, stirb Ausländer, scheiß Ausländer, und dann auf jemanden einzutreten, auf den Kopf rumzuspringen und dass das Blut dann nur so rumspritzt, das war kein schöner Anblick.
Aber Sie haben gesagt, ich kann hier nicht wegrennen. Ich selber Ausländer bin oder zumindest ein bisschen ausländisch aussehe, ich höre ja, dass Sie besser Münchnerisch sprechen als die meisten Münchner.
Nein, es war so, wir haben in dem Moment ehrlich gesagt auch gar nicht nachgedacht. Man kann gar nicht denken, aber wenn wir da nachgedacht hätten, wäre es vielleicht schon zu spät gewesen. Und wir wurden, ich bin zwar nicht so gläubig, aber ich sage mal, wir wurden von oben gelenkt.
Nun waren das sehr viele, fast 60 Neonazis, die eingeprügelt haben auf diesen griechischen jungen Mann. Haben Sie keine Angst gehabt?
Ich weiß auch nicht, was da mit uns los war. Ich könnte normalerweise, glaube ich, fast niemandem was auf der Welt zuleide tun. Aber in dem Moment, ich kann es wirklich nicht beschreiben, wie wir gehandelt haben. Ich bin nur froh, dass wir so gehandelt haben.
Und haben Sie konkrete Erinnerungen an das Handeln? Was haben Sie gemacht? Rumgebrüllt und wild um sich geschlagen? Oder, ich meine, wie legt man sich mit 60 Leuten an?
Also, wir haben uns selber nicht direkt mit 60 Leuten angelegt. Und worauf wir stolz sein können, ist, glaube ich, dass wir auf Gewalt nicht mit Gewalt geantwortet haben. Wir haben den Artemius rausgezogen und haben ihn in einen Hauseingang reingelegt, der uns von einer Dame zum Glück aufgemacht wurde. Und mehr weiß ich auch ehrlich gesagt an dem Abend nicht mehr, weil danach ging der ganze Rummel eigentlich um unsere Person richtig
los. Aber Sie haben gehandelt und Sie haben sich durchgesetzt und Sie haben ihn dann schließlich so gerettet, dass Sie ihn einfach in Sicherheit gebracht haben. Das heißt einfach, dass Sie ihn in Sicherheit gebracht haben.
Nachdem wir ihn in Sicherheit gebracht haben, mussten wir selber noch um unser Leben laufen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und dann kam auch zum Glück sehr schnell die Polizei.
Wann kam dieser Moment, dass Sie gemerkt haben, welcher Gefahr Sie sich selbst ausgesetzt haben durch dieses Handeln?
Ich sage das immer so als Beispiel, wenn eine Fußballmannschaft einen Titel gewinnt, dann sagen die meisten Spieler, man braucht immer ein paar Tage, bis man das realisiert. Wenn man zu Hause vorm Fernseher sitzt, dann denkt man, hey, was reden die denn für einen Schmarrn, das muss man doch gleich begreifen. Aber auch ich habe wirklich 1 bis 2 Wochen gebraucht, bis ich wirklich realisiert habe, in was für eine Gefahr wir uns da begeben hatten.
Haben Sie Artemius wieder getroffen anschließend, also den jungen Mann, den Sie gerettet
haben? Wir haben ihn gleich am nächsten Tag im Krankenhaus besucht und haben kurz mit ihm geredet. Und wir waren wirklich, ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass wir ihm geholfen haben. Weil ich hätte nie gedacht, dass das, weil wir Menschenleben retten, so viel Trubel nach sich bringt. Da haben wir nur eine Menschenpflicht getan, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Wir wissen ja, dass Sie, und haben das gehört, dass Sie Kontakt miteinander hatten. Trotzdem hat Artemius gesagt, ich möchte auch in diesem Rahmen unbedingt nochmal Danke sagen. Und deshalb können wir schnell.
Vielen Dank, die Erkan und die Tanja, die helfen mich. Und ohne diese Leute, ich bin vielleicht dort jetzt.
Was ist mit den Tätern passiert? Sind die gefasst worden? Sind die verurteilt?
Also es sind schon 2 Verhandlungen abgeschlossen worden. Und die Hauptverhandlung läuft momentan noch in München. Die wird, glaube ich, bis Mitte, Ende Januar gehen.
Jetzt sind Sie also ein Held, wie wir gelernt haben?
Nee.
Nee?
Nein.
Ich finde schon.
Nein.
Doch.
Es ist doch schade, dass man ein Held ist, weil man ein Menschenleben rettet. Man kann ein Held sein, wenn man sieht, was in Amerika passiert ist. Die Leute, die da jemandem geholfen, das sind wahre Helden, nicht wir. Weil wir haben unsere Menschenpflicht getan. Und ich glaube, das werden wir immer wieder tun. Ja.
Sie sind trotzdem... Sie sind auch Opfer geworden. Die Neonazis haben anschließend richtig organisiert, hat's auf Sie gemacht. Was ist da genau passiert?
Wir wurden im Internet als Täter hingestellt. Dann habe ich selber eine SMS auf mein Handy bekommen, ob ich noch nachts gut schlafen kann.
Eine anonyme SMS?
Anonyme SMS, vom Internet aus wurde geschickt. Und das war dann alles bei der Polizei. Was wirklich rausgekommen ist, weiß ich auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
Sie haben ja gerade ihre Existenz verloren, weil sie das Geschäft, was sie betrieben haben, haben aufgeben müssen.
Genau, ich hatte einen Lotto-Totto-Laden mit Handys, was ich verkauft habe. Aber nach der ganzen Geschichte war das auch für meine Eltern zu viel. Und jeder hat sich um meine Sicherheit Sorgen gemacht. Und dann habe ich in Rücksprache mit meinen Eltern eben gesagt, okay, mache ich nicht. Meine Existenz geht vielleicht kaputt, aber mir ist mein Leben doch wichtiger.
Wovon leben Sie jetzt? Und wer hat Ihnen geholfen, diese Zeit zu überstehen?
Also insbesondere möchte ich mich bei meiner Freundin bedanken, weil ohne die hätte ich das gar nicht durchgestanden. Dann beim Oberbürgermeister Herr Ude, beim Herrn Hoeneß und 2 ZDF-Mitarbeitern, den Joachim Dey und die Barbara Dickmann. Und natürlich bei meinen Eltern. Ja.
Beim Herrn Hoeneß auch, der hat Ihnen auch geholfen.
Gut. Ja, ich bin zwar kein bekennender Bayern-Fan, aber ich durfte durch immer bei den Bayern-Profis mittrainieren. Das ganze Klima mal so mitbekommen und es war schon ein einmaliges Erlebnis.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für das, was Sie getan haben, und ich bedanke mich für den Besuch in unserer Sendung. Vielen Dank, Tana. Alles Gute.
Ja, das war's. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Die Moral des Jesus von Nazareth damals und heute. Wenn Sie noch Fragen haben, bin ich gerne bereit. Muss aber auch nicht sein.
Vielleicht brauchen wir einen kleinen Anlauf. Zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Ausführung. Ist Ihnen durch die Dramaturgie, die der Herr Wunden gewählt hat, zumindest am Ende hin deutlich geworden, wie aktuell solch eine uralte Geschichte denn sein kann. Möchte von Ihnen jemand was fragen oder sagen oder kommentieren? Ist für Sie solch ein Handeln relevant? Können Sie Samariter sein, wenn es drauf ankommt?
Sehr persönliche Frage, ne?
Ich gebe mal meine persönliche Antwort. Ich bin ganz froh, dass ich in meinem Leben sehr wenige Situationen hatte, in denen ich mich bewähren musste. Und noch keine, so wie zum Beispiel Leute sich vor in diesem Land hier vor 70 Jahren haben bewähren müssen. Ne? Kann für mich nicht beanspruchen, dass ich das Richtige getan hätte.
Geht mir genauso, habe ich oft gedacht, ja. Also eine Sophie Scholl wäre ich, glaube ich, nicht gewesen.
Ja, ich kann noch nicht mal sagen, dass ich nicht nur das nicht gewesen wäre. Ich kann auch für mich nicht ausschließen, dass ich nicht Blockwart gewesen wäre oder KZ-Scherge. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass ich nie in eine Situation geraten bin, in der ich mich hätte so bewähren müssen. Und vielleicht ist das ja auch schon was, wofür man was tun kann, im Vorfeld zu vermeiden, dass solche Situationen entstehen. Ja. Aber es muss ja nicht immer der Samariter-Einsatz mit dem Einsatz des eigenen Lebens verbunden sein. Das war es ja in der Jesus-Geschichte auch nicht.
Richtig.
Es war einfach ganz banale menschliche Tat. Vielleicht müssen wir auch nicht drüber reden, sondern nur drüber nachdenken.
Das ist.
Nun denn, wenn Sie keine Fragen haben, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und danke Ihnen nochmal, Herr Wunden.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit.